HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Inge von Bönninghausen zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Inge von Bönninghausen ist Mitbegründerin des Journalistinnenbundes und war 8 Jahre lang dessen Vorsitzende. Sie war 4 Jahre lang Vorsitzende des Deutschen Frauenrates und sie hat die erste politische Frauensendung im deutschen Fernsehen ins Leben gerufen, die heute immer noch als Frau-TV im WDR zu sehen ist. In diesem Jahr ist sie mit dem Grimme-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, Inge von Bönninghausen.
Dankeschön.
Frau von Bönninghausen, Lebenswerk trifft wohl den Nagel auf den Kopf.
Ja, es war ja ganz sicher auch meine Lebensfreude. Ich war ja Redakteurin, Moderatorin noch in einer Person, was heute sehr selten geworden ist. Das war eine solche Breite an Themen. Das war so spannend, immer wieder, ob es jetzt um Medizin ging, ob es um Sport ging, also das ganze Spektrum, also wirklich Freude und Spaß, bisschen Mission war auch drin.
Ja. Und als Sie diese Sendung ins Leben gerufen haben, war das einfach damals in den 70er Jahren?
Nein. Also es hat 2 Jahre Vorbereitung gebraucht. Es war im WDR deshalb so schwierig, weil es schon, ja, seit den Ende 50ern, 60ern auch im Fernsehen ein Frauenprogramm gab.
Was wurde da gesendet?
Also ich bleibe jetzt mal beim Fernsehen. Das waren überwiegend Ratgebersendungen im Umfeld Haushalt. Sie passten zum Geist der Zeit. Deshalb waren sie auch nachmittags. Denn Hausfrauen sind nachmittags zu Hause, die erreiche ich dann. Und die Schwierigkeit bei den Gesprächen über eine neue Sendung war eben dann immer, wir haben doch schon ein Frauenprogramm.
Wie haben Sie denn dann Ihren Chef oder den Programmdirektor beziehungsweise die Verantwortlichen davon überzeugt, eine politische Frauensendung ins Programm zu nehmen?
Letztendlich kamen mir 2 Dinge zugute. Das war mein unmittelbarer Chef, Klaus Katz. Hannelore Mabry in München war seine Schwester. Hannelore Mabry ist in der Frauenbewegung ein bekannter Name, war eine, die immer gegen den Stachel auch heftige Kämpfe ausgefochten hat mit Frauenbewegungsfrauen oder mit Feministin, wie man es auch nennen mag. Den hatte ich überzeugt, weil der sah die Chance fürs Dritte, das ja damals noch sich als Bildungsfernsehen verstand. Ich glaube, Klaus hat begriffen, da ist eine Möglichkeit, sein drittes Programm also noch mal zu schärfen oder noch mal eine andere Farbe zu geben. Und auf dem Weg habe ich es dann auch durchsetzen können. Ich habe gesagt, ich möchte das Fernsehen als Massenmedium nutzen, um neue Erkenntnisse, neue Gedanken, die hauptsächlich an den Unis entwickelt werden, die möchte ich mit diesem Medium denjenigen vermitteln, die kein Hochschulstudium haben, die eine andere Sprache brauchen, die Bilder brauchen. Und dafür ist das dritte Programm am besten geeignet. Und gut, das hieß dann als erstes Frauenstudien.
Frauenstudien und später Frauenfragen.
Später Frauenfragen.
Und dann Frau-TV. Ja, Frau von Bönninghausen, der Zeitpunkt war eigentlich gut gewählt für Ihre Frauensendung damals, denn Ende der 70er Jahre, die Frauenbewegung war in vollem Gange als Folge oder mit dem Schwung der 68er-Bewegung auch. Und es gab einige Gesetzesänderungen zu diesem Zeitpunkt schon. Wir reden jetzt ein bisschen von früher. Sie sind 80 Jahre alt geworden, 1938 geboren, also ein Kriegs- bzw. Nachkriegskind. Und Sie waren ja auch selbst und die Zeit vom Geist der 50er Jahre geprägt. Was hat sich dann alles verändert? Was haben Sie geschafft erstmal?
Das fängt wie so manches andere in der Familie an. Ich bin die älteste von 4 Geschwistern. Meine Mutter war blutjung. Also als ich geboren wurde, war sie gerade mal 20. Mit 28 hatte sie 4 Kinder. Und es war gerade der Zweite Weltkrieg zu Ende. Da waren Bombennächte dabei, da war Angst dabei. Und ich hatte sehr weltoffene Eltern. Also immerhin in den frühen 60ern ist meine Mutter trotz 4 Kindern 3 Monate in Amerika gewesen. Mein Vater hat das gefördert. Also das sind schon alles so Dinge, die mich darin unterstützt haben, mich genau umzugucken in der Welt. Sagen wir es mal so einfach. Ich war immer unglaublich neugierig. Ich glaube, es ist auch eine der Voraussetzungen für unseren Beruf. Und wie Sie merken, nicht nur neugierig, sondern auch mitteilungsbedürftig.
Gerne, dafür sind Sie ja gekommen.
So sind wir Journalistinnen nun mal. Also da waren schon Vorgaben. Dazu kam, dass meine Mutter frauenpolitisch engagiert war. Die war Mitglied im Deutschen Frauenring, den es heute auch noch gibt, nicht zu verwechseln mit dem Frauenrat. Also mir war das überhaupt nicht fremd.
Also kann man auch hier sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ja, also zumindest war da sehr viel Offenheit auch diesen Themen gegenüber. Im Studium kam dann die Erfahrung, selbst an der Freien Universität in Berlin waren wir insgesamt, ich glaube, 18 oder 19% Frauen.
Kurzer Einschub, inzwischen sind es, glaube ich, mehr als 50% Frauen an den Unis.
Schon mehr als 50?
Ja.
Ja, da erlebt man anderes. Da erlebt man zum Beispiel, dass ein guter Freund irgendwann, da war ich bestimmt schon im 6. oder 7. Semester, ganz wohlmeinend zu mir gesagt hat, du musst aufpassen, ich glaube, dein Ehrgeiz wird dich noch verzehren.
Wohlmeinend gesagt
hat. Der hat das bestimmt wohl gemeint, so als guten väterlichen oder freundschaftlichen Rat, zu einem Zeitpunkt, als mir klar war, ich werde nicht Staatsexamen machen, um nicht in die Schule zu gehen, sondern ich werde ohne Staatsexamen versuchen zu promovieren. Also solche, nur jetzt mal so exemplarisch, wir waren einfach ganz wenige. Und ich habe damals auch überhaupt keinen Anstoß daran genommen, Student zu sein.
Die Sprache war damals noch sehr männlich dominiert, auch für Frauen.
Ist sie heute weitgehend auch noch. Um das einfach mal so zu beschreiben.
Ja.
Ich habe auch 68 eigentlich nicht mehr an der Uni erlebt, sondern ich habe die, also ich finde, aufregenderen Jahre vorher erlebt, ab 65, als das ganze Jahr ins Rollen kam. Und ich bin dann 70 nach Köln gezogen, habe frei gearbeitet und die neue autonome Frauenbewegung fand ja nicht etwa nur in Berlin statt oder nur in Frankfurt, sondern durchaus auch in Köln. Und als zugezogene, frei arbeitende Journalistin war ich natürlich ganz schnell an dieser Szene dran.
Und als Fernsehjournalisten hatten Sie ja dann auch die Möglichkeit, später, als Sie Ihre Frauensendungen initiiert hatten, also zunächst Frauenfragen, dann Frauenstudien, später Frau TV. Sie konnten ja dann auch Themen abbilden in diesen Sendungen, die gar nicht ins Programm erst genommen wurden oder beachtet wurden von der Öffentlichkeit.
Ja, ich hatte in der Themenwahl von Anfang an eigentlich sehr, sehr große Freiheit. Unsere erste Sendung hieß »Wir lernen im Vorwärtsgehen«. Ich finde nach wie vor ein wunderbarer Titel.
Ja.
Der kam aber von einer Frauengruppe in Frankfurt. Und in der Sendung kam dann auch das erste Frauenbildungshaus in Zülpich vor. Also ne, der Bildungsgedanke steckte schon drin. Und da hatte ich die Möglichkeit, weil sich schon so vieles bewegte, eben auch über Dinge zu berichten, die auch für eine weibliche Öffentlichkeit neu waren. Und wo männliche Vorgesetzte, manchmal auch Kollegen, sich auch nicht richtig getraut haben, es zu kritisieren. Ich war manchen anderen voraus, weil ich Zugang hatte zu Themen, zu Wissenschaftlerinnen, zu Künstlerinnen, die im engeren oder im weiteren wussten, wo ich herkomme. Die wussten, dass ich sage, ich bin Feministin. Und in den Anfangsjahren spielte das eine enorm große Rolle.
Gut, dann kann man natürlich als Fernsehverantwortlicher gerne mal sagen, lass die Inge mal machen, die kennt sich aus.
Das war die eine Möglichkeit. Es gab später dann noch die Möglichkeit, Ende der 80er. Heute sagt man Vernetzung. Wir kannten uns. Und wir kannten uns aus Begegnungen, wir kannten uns aus Diskussionen. Mit wir meine ich jetzt gerade in den späten 80ern, dann bis in die 90er, Frauen in der Politik, in der Wissenschaft. Und da gab es so eine gewisse Reserve bei manchen Chefs, die gesagt haben, wir gehen mit Bernie besser ein bisschen vorsichtig um. Wir wissen nicht so ganz genau, bis wohin sie reicht. Ne? Also einerseits ja, niedlich Bernie, konnte ich aber gut ertragen. Und in der Tat reichte es einigermaßen weit. Aber da weiß man nicht so, ne?
Ja. Sie hatten ja auch keine Vorerfahrung. Sie konnten sich ja auch nicht auf andere Frauen berufen, die einen ähnlichen Weg gegangen
sind.
Richtig,
aber ich habe irgendwann mal, wahrscheinlich nach mehreren Kölsch, ich hatte ein paar wirklich gute Chefs. Zu einem habe ich mal gesagt, sag mal, damit leben wir seit Jahrzehnten, dass wir nicht wissen, was ihr im Hinterzimmer ausklüngelt. Jetzt gewöhnt euch mal bitte dran. Das ist für Frauen auch gewisse Zirkel, Hinterzimmer. Meinetwegen nennt es Klüngelein, ist mir doch egal, dass es das auch gibt.
Und Bernie ist Inge von Bönninghausen. Sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und die Mitbegründerin des Journalistinnenbundes, dessen Vorsitzende sie 8 Jahre lang war. Und sie hat im Westdeutschen Rundfunk die erste politische Frauensendung ins Leben gerufen, ins Fernsehen gebracht. Und das erfordert ja wahrscheinlich auch nochmal eine neue Schwelle. Wo kriege ich die Bilder her? Was darf ich zeigen? Was muss ich zeigen? Wie haben Sie diese Spannung gelöst?
Ich sag's mal an einem dramatischen Beispiel. Durch einen Kontakt nach Berlin zu der Filmemacherin Sabine Zurmühl, ursprünglich Courage-Gründerin. Courage war eine Zeitschrift.
Neben Emma, die
ja, genau,
größte politische Frauenzeitschrift.
Genau. Und Sabine Zurmühl hatte Kontakt zu der allerersten Frauengruppe für Frauen mit der Erfahrung sexuellen Missbrauchs, Wildwasser. Und sie hatte es geschafft, dass Wildwasser bei einer Fernsehsendung mitmachen würde.
Also auch hier haben Sie wieder von Ihren persönlichen Kontakten profitiert, dass das möglich war.
Ja. Und sie hat die Sendung gemacht, war die allererste Sendung überhaupt zu dem Thema. Und nachdem sie im WDR gelaufen war, dann stand an, die Sendung in der ARD im Ersten zu wiederholen. Und ein Abteilungsleiter aus einer anderen Abteilung, der hat Einspruch erhoben und hat gesagt, das kann den WDR in eine ganz schwierige Situation bringen. Denn da gibt es Frauen, die eine sagt, mein Vater, die andere sagt, der Freund meiner Mutter. Und das kann dem WDR eine Verleumdungsklage einbringen. Und dann habe ich mit dem Kollegen, mit dem Programmdirektor und den anderen Abteilungsleitern, schließlich mit dem Justiziar, jedes Mal also diese Sendung komplett von vorn bis hinten sehen müssen. Unter diesem Druck, das war für mich richtig schlimm. Und letzten Endes hat dann Hans-Jürgen Rosenbauer, der damals Hauptabteilungsleiter Kultur war, später Intendant beim ORB, hat letztendlich entschieden, das Interesse der Öffentlichkeit rangiert hier vor einer möglichen Klage gegen den WDR.
Sehr mutig auch von Ihnen.
Das war sehr, sehr mutig. Und der Kompromiss sollte dann sein, wenn eine sagt, mein Vater, wird das weggepiepst. Das heißt, die sagt, die war im Bild, sie sagte dann aber mein Piep. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich finde auch, dass das öffentliche Interesse an dem Thema wichtiger ist, aber das mache ich nur mit Zustimmung der Frauen selbst. Von diesen Frauen, die nun endlich zum ersten Mal öffentlich über das Thema geredet hatte, was ja auch ein Schamthema ist, brauche ich Ihnen alles nicht zu erklären, und die den Täter genannt hat, also von denen jetzt zu erwarten, dass sie mit einer solchen Verstellung, mit einem solchen Eingriff einverstanden sind. Und sie waren letztendlich einverstanden und der Film ist in der ARD wiederholt worden mit diesem schrecklichen Piepsen. Die Frauen haben sich ja auch im Bild gezeigt.
Ja. Jetzt sind wir 40 Jahre weiter, Frau von Bönninghausen. Und es gibt diese sogenannte MeToo-Debatte, ausgelöst durch Schauspielerinnen in Hollywood. Angefangen hat eine, die damit herausgekommen ist, dass der Filmproduzent Harvey Weinstein sie sexuell genötigt, bedrängt und vielleicht noch schlimmere Dinge gemacht hat. Im Zuge dieser Debatte kamen immer mehr Frauen. Was halten Sie davon?
Wir hatten ja vorher schon Hashtag Aufschrei von der Anne Wiezorek. Da ging es um den FDP-Politiker Brüderle, der eine Journalistin bedrängt hatte. Also es war schon für Deutschland jetzt ein bisschen das Feld bereitet. Ja. Ich fand und finde an dieser Diskussion richtig gut, dass es einigen klugen Frauen ganz schnell gelungen ist, diese Debatte von dem Anteil von Sexualität zu verbreitern auf eine Machtdiskussion.
Jetzt ist es ja aber nochmal ein Unterschied, ob ein Brüderle mit seinen Körperbeurteilungen gegenüber einer jungen Frau kommt, bis hin zum, ich nenne es jetzt mal, auch wenn der Sender uns diesen Raum zur Verfügung stellt, bis hin zum sogenannten Alpha-Tier vom WDR. Da passieren ja viele Dinge auch dazwischen, auch Frauen, denen tatsächlich Gewalt angetan wird. Der Filmregisseur Dieter Wedel, der einer Frau tatsächlich auch geschadet haben soll durch sein Verhalten ihr gegenüber. In diesem Feld dazwischen passieren ja immer wieder Dinge, die hunderttausende Frauen halt einfach wegstecken, übersehen, es nicht so ernst nehmen. Finden Sie das richtig?
Ich glaube, das muss man im zeitlichen Bezug sehen. Es ist ja einigen Frauen auch vorgeworfen worden, jetzt kommt sie an mit was vor 20 Jahren passiert ist. Dann gibt es so ein paar ganz Schlaue, die sagen, sie hätte ihm doch damals schon in einen gewissen Körperteil treten können. Das muss man in der Zeit sehen. In diesen 20 Jahren, wo das passiert ist, hat sich doch vieles verändert. Ich nehme mal sowas wie Vergewaltigung in der Ehe ist heute ein kriminelles Delikt. Und um solche Dinge herum laufen natürlich Diskussionen, laufen Bewusstseinsprozesse ab. Ich würde an der einen oder anderen Stelle von heute her gesehen auch mir selbst sagen, sag mal, und dem hast du damals nicht rechts und links eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Aber was ich so wichtig daran finde, ist nicht nur über die sexuelle Seite dabei zu reden, sondern über die Machtverhältnisse. Ja. Wenn wir nicht diese stark hierarchischen Strukturen hätten, wo Machtverhältnisse wirklich institutionell da sind, dann würde das so nicht funktionieren können. Dass das Thema geworden ist, finde ich so wichtig.
Was mir auch auffällt, ist, dass in dem Zusammenhang, Sie hatten es ja eben selber angesprochen, Frau von Bönninghausen, gesagt wird, warum rückt die Frau erst jetzt damit heraus? Ich frage mich dann auch, warum rücken die anderen erst jetzt damit heraus, die es ja alle gewusst haben wollen, schon länger gewusst haben wollen? Warum haben die ihren Mund gehalten und sind der Frau nicht zur Seite gesprungen oder haben ihr den Rücken gestärkt? Sind das die Machtverhältnisse, die Sie meinen?
Es kommt mehreres zusammen. Es ist bestimmt vielen peinlich gewesen. Oder sie haben auch dann hinter den Kulissen möglicherweise drüber gesprochen. Aber Frau braucht für so etwas auch eine Sprache. Auch ein bestimmtes angstfreies Klima. Und wenn sich Gott sei Dank dieses Klima verändert hat, und ich kann sagen, genau der hat das und das und jenes getan. Ich meine, was macht der WDR jetzt für einen Kopf- und Handstand mit zwei Kanzleien, um irgendwie diejenigen Frauen, die sagen, nein, den Täter nenne ich nicht, doch noch dazu zu kriegen. Und ich bin heilfroh, dass heute mit dieser Debatte auch die Machtstrukturen diskutiert werden.
Inge von Bönninghausen hat den Feminismus der vergangenen 50 Jahre entscheidend mitgeprägt und wurde selbst von ihm geprägt. Es begann damals mit der sogenannten Tomatenrede der Filmemacherin Helke Sander, die auf einer SED-Versammlung 68 das Mikrofon ergriff und eine Rede gehalten hat und den linken Machos die Leviten las. Und anschließend flogen die Tomaten in deren Richtung. Das war ja so ein Initiationsritus, nicht nur für die Frauenbewegung, sondern auch dafür, dass Frauen ihren Mund aufmachen. Wie haben Sie das erlebt?
Der berühmte Tomatenwurf ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich saß zu dieser Zeit mitten in meiner Promotion. in einer winzig Wohnung in Berlin-Kreuzberg.
Sie haben über Satire bei Jean-Paul promoviert.
Ja, genau. Da sah, und ich bin so wenig zur Uni rausgefahren nach Dahlem wie möglich, weil ich genau wusste, wenn ich mich da reinbegebe, kann ich meine Promotion an den Nagel hängen. Dann wird da nichts mehr draus, dann bin ich ganz woanders.
Es hätte gut sein können.
Meine Selbstdisziplinierung ging so weit, dass ich tagelang keine Nachrichten gehört habe. Insofern habe ich leider diese berühmte Sitzung in Frankfurt nicht miterlebt, aber viele der Folgen davon.
Ja, es hat ja auch was ausgelöst. Also in der Folge sind die Kinderläden entstanden. Das heißt, Frauen hatten auch ein bisschen Freiheit am Abend. Sie mussten dann nicht mehr die Kinder hüten. Sie konnten tagsüber berufstätig sein. Und das war noch längst nicht so weit, dass sie ohne Erlaubnis des Mannes berufstätig sein konnten. Aber sie konnten es immerhin. Ja, damals hieß es, sie können ein bisschen hinzuverdienen für Schminke und Kleidung und sonstige Kleinigkeiten. Nur der Weg dahin, dass eine Frau sich selbst finanziert, eine verheiratete Frau wohlgemerkt, der war noch weit.
Der war weit. Der war weit und der ist ja bis heute auch noch nicht an sein Ziel gekommen, wenn wir ehrlich sind. Also das waren dann die Dinge, die ich vor allen Dingen mitgekriegt habe. Es fanden ja dann später, Anfang der 70er, an der FU Berlin die Sommeruniversitäten für Frauen statt. Da waren alle, die später Professorin wurden. Auch die haben dann ganz schnell, sei es als Lehrerin, sei es in anderen Berufen, die haben natürlich ganz viel von dem nach draußen getragen. Und sie hatten alle entweder Mütter oder Schwestern oder später Töchter, wohin diese Gedanken weiter transportiert wurden. Es ist ein sehr weiter Weg, der, wie gesagt, noch nicht zu Ende gegangen ist. Aber wir haben mit all diesen unterschiedlichen Akteurinnen oder auch Aktivistinnen, wir haben, finde ich, unglaublich viel erreicht.
Man kann das ja ruhig mal nennen. Also Sie hatten eben schon gesagt, die Vergewaltigung in der Ehe ist inzwischen auch strafbar. Die Frau darf seit 1974 ohne Erlaubnis des Mannes arbeiten und ein Bankkonto führen. Das Namensrecht hat sich verändert, das Unterhaltsrecht und das Scheidungsprinzip, das Schuldprinzip
ist weg.
Einiges hat sich verbessert im Sinne der Frauen. Vielleicht hat auch ein bisschen, auch wenn das damals nicht so wahrgenommen wurde, eine gewisse Esther Vilar dazu beigetragen. Denn sie hat hier das Buch geschrieben, Der dressierte Mann. Also wollte sagen, der Mann ist konditioniert und dieses andere Lebensmodell nützt letztlich auch dem Mann. Es nützt der ganzen Gesellschaft.
Also die Männer zu Opfern irgendwelcher Dressuren darzustellen, das ging mir also dann doch erheblich zu weit. Aber ich meine, das Thema ist insofern nicht ganz uninteressant, als ja im weiteren Verlauf dieser Debatten hat sich immer wieder was entwickelt. Und seitdem wir unterscheiden zwischen Sex als dem biologischen Geschlecht und Gender als dem sozialen Geschlecht, seitdem reden wir stärker als früher auch über Rollenklischees der Männer, über Einschränkungen, die sie über diese Rollenklischees erleben. Es bleibt, finde ich, nach wie vor eine gewisse Oben-Unten-Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Nicht umsonst haben Männer die besser bezahlten Jobs. Also das ist nicht weg.
Jedenfalls, Sie haben jetzt ein bisschen die Zeit beschrieben, wie es war, wie es sich verändert hat, Frau von Bönninghausen. Und wir kommen jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch. Und ich glaube, so ein Schlaglicht auf diese Zeit wirft Marianne Faithfull. The Legend of Lucy Jordan, singt sie.
Lucy Jordan stellt mit 37, glaube ich, fest, dass sie nie in einem Cabrio durch Paris gefahren ist, mit dem Wind in ihren Haaren, das auch nie tun wird. Sie guckt sich ihr Hausfrauenleben an, das sich hauptsächlich in ihren vier Wänden abspielt. Und letztendlich steigt sie aufs Dach, stürzt sich darunter. Das heißt, sie fliegt, sie fährt nicht in dem offenen Cabrio. Aber sie hat den warmen Wind in ihren Haaren. Eine Legende über Frauenschicksale in dieser Zeit. Mich hat dieser Song so elektrisiert, weil er vom Musikalischen her so kraftvoll ist. das ist weder melancholisch noch ist das depressiv. Ich finde, dass da die Musik die Hoffnung setzt und die Legende von Lucy Jordan das Drama ist. Morning sun touched lightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there beneath the covers dreaming of a thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round.
The Legend of Lucy Jordan sang Marian Faithfull und Inge von Bönninghausen hat sich dieses Lied gewünscht. Inge von Bönninghausen war 8 Jahre lang die Vorsitzende des Deutschen Journalistinnenbundes und sie war Redakteurin und Moderatorin beim WDR-Fernsehen. Sie hat die erste politische Frauensendung ins Leben gerufen, die zunächst Frauenstudien hieß, Frauenfragen, dann Frau TV, was es heute immer noch gibt. Und Sie haben mal gesagt, Frau von Bönninghausen, der Feminismus ist meine politische Heimat, jenseits der Parteipolitik. Wie hat das Ihren Blick als Journalistin beeinflusst?
Das ist gar nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, es war zu gucken und immer zu fragen, was bedeutet das für Frauen? Es gibt einen zweiten Satz, das Private ist politisch. Und wenn man das zusammennimmt, bei gesetzlichen Maßnahmen, in der Sprache insbesondere. Also alle diese Dinge, die werden ja nicht ersetzt, aber die bekommen eine Erweiterung durch die Perspektive einer Frau in unterschiedlichen Lebenssituationen, klar. Ich sage mal ein ganz konkretes Beispiel. Es wird im Moment sehr, sehr stark favorisiert, die häusliche Pflege.
Und wer macht's?
Genau.
Die Frauen.
Genau. Diese häusliche Pflege, die unverschämterweise dann auch noch schlechter bezahlt ist als die durch einen Pflegedienst, was wirklich unglaublich ist. Aber es wird überhaupt nicht thematisiert, dass es dann die Töchter oder die Schwiegertöchter sind. Dass zu 95% Frauen diese Arbeit leisten, wird ausgeblendet. Und das ist die Stelle, wo ich sage, hallo, hier läuft aber was vollkommen falsch. Und Sie finden heute noch Tarifverträge, in denen dieser körperlich so belastete Busfahrer besser bezahlt wird als die Krankenschwester.
Gut, die Krankenpfleger werden auch nicht so gut bezahlt und die Altenpfleger. Das ist ein Thema, da bräuchten wir eine eigene Sendung für Frau von Bönninghausen. Bleiben wir jetzt noch mal ein bisschen beim Feminismus. Sie haben ja aus dieser Erfahrung heraus, dass der Feminismus Ihre politische Heimat ist und dass das Private auch politisch ist, auch irgendwann mal sich selbst in Ihrer eigenen TV-Sendung als lesbisch geoutet oder sind geoutet worden. Ich weiß nicht so genau, wie es passiert ist. Wie hat sich das entwickelt?
Dass mich selbst outen, das stand in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Namen, der Filmemacher.
Viola, ach so, der Filmemacher? Beschreiben Sie den Filmemacher?
Er wird mir nachher noch anfallen. Mhm. Hatte einen ziemlich prominenten Fernsehmann als schwul geoutet.
Das war der Rosa von Braunheim.
Rosa von Braunheim,
hat, genau. Alfred Biolek geoutet.
Ganz genau. So, und in dem Zusammenhang haben Freundinnen und Lesbenpaar, wir haben also hin und her überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir das auch? Wir hatten auch eine bestimmte im Blick, wo es uns alle so ein bisschen in den Fingern gejuckt hat. Und es war dann also sehr schnell Konsens, nein, wenn überhaupt, macht das die Betreffende selbst, wenn sie möchte, wo sie es für richtig findet. So. Wir hatten bei Frauenfragen zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, 2 ganze Sendungen zum Thema Lesben gemacht. Ich habe gedacht, irgendwie wird es jetzt Zeit. Ich hatte als Gast Viola Roggenkamp.
Von der Zeit?
Von der Zeit. Wir haben das Gespräch mit ihr gedreht im Kölner Frauenbuchladen. Also die Sendung hieß Ich kenne eine Lesbe. Mhm. Ich sagte, Viola, ich wollte gern so anfangen. Ich kenne eine Lesbe. Unser Thema heute. Viola Roggenkamp, kennen Sie eine Lesbe? Viola Roggenkamp antwortete, Ja klar, ich kenne sie und noch viele, viele andere. Und ich habe das dann fortgesetzt, habe gesagt, ja, Viola Roggenkamp, ich kenne sie und ich kenne auch noch viele, viele andere. Aber im Unterschied zu anderen Herren lassen wir das jeder selbst, wie sie dazu steht und wie öffentlich sie werden will. Interessant war die Reaktion im Haus, ja. Im WDR.
Wie waren die?
Von Redakteurinnen und Redakteuren kam kein Wort. Also weder missbilligend noch unterstützend noch irgendwie was.
Am besten tun wir so, als hätten wir es nicht bemerkt.
Das ist so wie bei der Übergriffigkeit bei bestimmten Dingen. Am besten tun wir so, als hätten wir es gar nicht mitgekriegt. Im Unterschied dazu haben aber Cutterinnen, eine Kamerafrau, inzwischen hatten wir sogar eine auf Drängeln, Sekretärin in anderen Bereichen, eine Kollegin in der Bibliothek, haben gesagt, das fand ich ja ziemlich mutig. Mhm. Die Sekretärin, die damals mit mir zusammengearbeitet hat, sagte, wenn Sie da mal nicht so viel Sympathie bei den Zuschauerinnen verloren haben. Diesen Unterschied fand ich schon bemerkenswert. Mein Gefühl war genauso, wie Sie es genannt haben, habe ich besser gar nicht mitgekriegt.
Ja, es war ja auch ein Thema in Folge der 68er oder der Frauenbewegung, die sexuelle Befreiung der Frau. Also im Zuge dessen haben sich ja manche Frauen auch ganz selbstbewusst als lesbisch geoutet. Sie haben mit einer anderen Frau zusammengelebt und sie nicht als Cousine ausgegeben, sondern als Lebenspartnerin. Dann kamen sie und Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, aber mindestens 10, 15 Jahre später auch andere Filmproduzentinnen, Komponistinnen und TV-Journalistinnen. Nur was die Befreiung anging, es hieß ja dann immer, gut, Frau darf jetzt auch, es gibt die Pille, die zuvor nur verheirateten Frauen vorbehalten war. Und ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das war nicht nur eine Befreiung für die Frauen, sondern auch für die Männer. Und zwar in ihrem eigenen Sinne.
Ja, ja. Es gab Männer, die waren der Pille gegenüber sehr misstrauisch. Nach dem Motto, ich habe ja nicht die Kontrolle, ob sie sie auch wirklich nimmt, ob sie mich nicht belügt. Solche Argumente kannte ich von Kollegen. Auch dann in der 218-Debatte kam das. Ne, die wollte mir ein Kind unterschieben, denn ich musste sie dann ja heiraten. Also diese Dinge.
Das war ja auch so ein Thema, mein Bauch gehört mir. Die Frauen wollten sich das Recht auf Abtreibung erstreiten, hatte aber auch den Begleiteffekt, dass mancher Mann die Frau auch zur Abtreibung gedrängt hat, weil es ihr erlaubt war, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollte.
Ist aber von der Haltung her so ähnlich wie bei der Pille.
Eben.
Ganz viele Männer haben gesagt, ja, ich bin doch raus aus dem Risiko.
Genau.
Und das haben ganz viele Frauen auch sehr schnell eigentlich begriffen. In der Frauengesundheitsbewegung hat es große Anstrengungen gegeben, Verhütungsalternativen zur Pille. Denn auch heute wird niemand behaupten, die Pille ist völlig risikofrei. Also auch da hat sich ganz viel entwickelt. War übrigens bei Frauenstudien, ich glaube, die dritte oder vierte Sendung, die Pille oder was sonst. Und ein Thema, was keine der Nachmittagsfrauensendungen aufgegriffen hat. Also da konnte man schon mal ziemlich sicher sein, weil wir genau wieder den Punkt mit drin hatten. Wo werde ich durch die Pille wieder abhängig?
Ja, genau. Ne? Oder wo gibt jemand anderes Verantwortung ab, die ich dann alleine zu tragen habe?
Ja.
Das ist der Punkt. Ich habe eben noch was vergessen. Der Paragraph 175, der sich ja auch zweimal reformiert hat. Einmal 69 wurde er entkriminalisiert und endgültig dann, glaube ich, 94 abgeschafft. Der galt auch nur für Männer.
Ja.
Hing das auch damit zusammen, Frau von Bönninghausen, dass man Sex unter Frauen nicht so recht ernst genommen hat, allenfalls als Spielerei für männliche Fantasien oder nach dem Motto, ja, wenn erst der Richtige kommt?
Nein, das hat andere Gründe. Denn es gab mal Überlegungen in der ersten Frauenbewegung, man wollte den 175 auf Frauen ausdehnen. Und da haben also die frühen Frauenverbände sich heftigst gegen gewehrt. Aus verschiedensten Gründen, das führt jetzt zu weit. Der Grundgedanke dahinter ist aber, Frauen haben gar keine eigene Sexualität. Eben. Ob jetzt hetero oder homo oder wie auch immer, da gibt's nichts drüber selbst zu bestimmen. Sie haben es überhaupt nicht. Folglich müssen wir sie auch nicht unter 175 stellen. Und im Grunde genommen wirkt sich das bis heute aus. Es gibt in der homosexuellen Szene, Welt, Community, wie immer man das nennen will, eine ganz klare Männerdominanz. Sie waren die Opfer für die Nazizeit. Lesben, die inhaftiert wurden, wurden es dann unter sozialgefährlich.
Inge von Bönninghausen ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir sprechen über ganz viele Themen, die Frauenfragen betreffen. So lautete auch der Titel einer ihrer Fernsehsendungen, die erst hieß Frauenstudien, dann Frauenfragen, dann Frau TV bis heute. Ja, Musik Nummer 2. Eine junge Frau, die irgendwann Anfang der 80er Jahre berühmt wurde, eine damals noch junge Sängerin und die ja ganz schön frischen Wind da reingebracht hat als Musikerin in die Frauenbewegung, ist Ina Deter. Und ihr Lied heißt Wie viele Finger braucht eine Faust, Frau von Bönninghausen. Ist das ihr kämpferischer Ausdruck?
Nein, das würde ich so eigentlich nicht sagen. Die Ina hat unglaublich viele Songs gemacht. Ja, sie war wirklich die Musikerin. Freundinnen hatten sie dann zu meinem 60. Geburtstag eingeladen, was also ganz toll war. Ja, nee, ich glaube nicht, dass die Faust so das Symbolische für mich ist. Nein, könnte ich jetzt noch gar nicht mal so genau begründen. Es gibt ja auch viele Rundbriefe oder ähnliche oder auch kleinere Vereine, die das Frauenzeichen haben mit der Faust in der Mitte.
Ja, deswegen frage ich.
Ich finde das in Ordnung. Ich weiß, was die Ina Deter damit sagen wollte. Wir brauchen dann irgendwann wirklich die Faust. Aber mir ist das zu eng.
Florett oder Degen?
Florett.
Inge von Bönninghausen. Jetzt hören wir Ina Deter.
Wie viele Finger braucht eine Faust? Bis man sie endlich sieht. Und wie viele Fäuste braucht ein Kampf, bis er endlich geschieht. Und die Antwort ist für euch ganz allein.
Wie viele Finger braucht eine Faust, sang Ina Deter, und gewünscht hat sich dieses Lied Inge von Bönninghausen, die Redakteurin und auch Moderatorin früher von Frau TV, und sie hat überhaupt die erste Frauensendung im WDR ins Leben gerufen, die erste politische Frauensendung, muss man dazu sagen. Da kamen dann schon auch andere Themen vor als Haushaltstipps oder Kochrezepte. Frau von Bönninghausen, Sie haben ja jetzt über die Jahrzehnte quasi die Entwicklung der Frauen verfolgt, die diversen Frauenbewegungen, nicht nur die berühmte von 1968. Manche sagen, es gibt so eine Art Rückfall in alte Rollenmuster. Würden Sie das bestätigen?
In bestimmten Bereichen ja.
Wie blicken Sie heute auf diese Entwicklung?
Vom äußerlichen Auftreten angefangen, also dass ich hätte mir auch als 30-Jährige nie vorstellen können, dass Stilettos mal so in Sinn, und hoffe ich, und ich sehe es natürlich immer bei den Fernsehkolleginnen, den gucke ich immer schon, ja, ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls gucke ich den immer auf die Füße und denke, meine Güte, muss das denn jetzt sein? Ich hoffe in deren Interesse und nicht im Interesse der Ärzte, dass sie die nur für den kurzen Auftritt oder für die Viertelstunde tragen und hinterher in die Ecke knallen und wieder normale Schuhe anziehen. Also das ist jetzt nur so eher anekdotisch. Nein, es gibt schon Rückfälle in Klischees, selbst wenn sie heute hier und da vielleicht auch ironisch gemeint sind. Aber ich merke richtig, ich komme dabei ins Stottern, weil es mich streckenweise so sprachlos macht, wie an den verschiedensten Stellen so ein Weibchenverhalten sich wieder breit macht. Also von Pink angefangen bei der Schultüte bis hin zu. Aber es hat sich enorm verbreitert. Ich sehe ja auch, wie bei einer jüngeren Generation, vor allen Dingen im studentischen Umfeld, alle Rollen von einigen, auch nicht von Mehrheiten, einiges völlig durcheinandergewirbelt wird. Das ist, finde ich, sehr schwierig zu beurteilen. Also alles, was man dann als queer bezeichnet. Mhm. Männlich, weiblich, trans, inter, alles Sternchen, Unterstrich, alles, was da im Moment so unterwegs ist, sagt man heute. Ich habe da noch kein so richtig klares Bild von. Zumal durch das Internet, also auch die Verbreitungswege viel, viel schneller geworden sind. Ich meine, ich darf nie auslassen, bei all den Sendungen, die wir gemacht haben, bei der Auslandsberichterstattung, die wir gemacht haben, wir hatten kein Internet. Ja. Wir haben auch nicht mit E-Mails kommuniziert, sondern wir haben schlichterdings Briefe geschrieben.
Oder telefoniert.
Oder telefoniert, klar. Also das muss man schon noch mit dazu sagen. Ich stimme Ihnen zu. Es gibt in einigen Bereichen ein Zurück zu Weibchenschemata. Und auf der anderen Seite gibt es, ja, man kann vielleicht sagen, eine große Sehnsucht nach der Antwort auf die Frage, wer bin ich?
Eine Frage habe ich noch, Frau von Bönninghausen. Wenn es eine neue Frauenbewegung gäbe oder gibt, wenn man davon ausgeht, wo soll die sich hinbewegen? Was soll in Zukunft passieren? Was wünschen Sie sich?
Zu einer Gleichheit in der Vielfalt, würde ich mal sagen. Also Vielfalt ist wunderbar, wenn sie nicht, und da fehlt es noch ganz erheblich, wenn sie wirklich gleich ist und gerecht. Dann wird sie wunderbar. Solange da oben und unten in Abstufungen dabei ist, gibt es noch viel zu tun.
Inge von Bönninghausen war zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Sie war die Frau, die Journalistin, die die erste politische Frauensendung im Westdeutschen Rundfunk im Fernsehen initiiert hat, moderiert hat, redaktionell verantwortet hat. Ein Musikwunsch steht noch aus, Frau von Bönninghausen. Amanda Lear, Enigma. Ja, ein Rätsel war auch diese Frau, ein Mysterium wegen ihrer sehr weiblichen Ausstrahlung und ihrer sehr männlichen, tiefen Stimme. Warum haben Sie sie ausgewählt?
Da habe ich eben nicht dran gedacht, aber das passt genau zu dem, was ich vorher gesagt habe. Die Amanda Lear beharrt bis heute darauf, eben nicht zu sagen, ob sie Mann oder Frau ist. Also ne, da verkörpert eine Person eigentlich vieles davon. Und ich habe neulich gelesen, sie besteht darauf, wenn sie stirbt, ganz schnell eingeäschert zu werden, damit niemand auf die Idee kommen kann, hinterher es womöglich noch rauszufinden. Das passt zu ihr.
Ja. Vielen Dank, Inge von Bönninghausen.
Give a bit of to me and I give a bit of to you. Give a bit of to me and I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper.